Deutschlandfunk Interview.
Die Militärjuntas von Mali und Burkina Faso verbünden sich mit den Putschisten im Niger. Herr Goldberg, was braut sich da zusammen?
Auf den Solidaritätsbekundungen der letzten Tage von Burkina Faso und Mali ist davon auszugehen, dass sich das jetzt in der Region zu einem gefährlicheren Gemengelage entwickeln wird. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil es jetzt die Gefahr birgt, dass es zu zwischenstaatlichen Konflikten kommt. Und das war ja vorher nicht der Fall. Wir hatten regional grenzübergreifende Konfliktdynamiken von dschihadistischen Gruppen, besonders im Dreiländereck Niger, Burkina Faso und Mali. Und jetzt durch die Solidarisierung und die Sanktionen der westafrikanischen Staatengemeinschaft ECOWAS verändert sich die Lage gerade.
Gleichzeitig verhandelt ja auch die ECOWAS im Niger, hat dort eine Delegation abgestellt. Um was kann es da gehen? Was liegt da auf dem Tisch? Was ist da die Verhandlungsmasse?
Die ECOWAS-Staaten sind natürlich hoch besorgt darüber, dass sich jetzt sozusagen im Sahel der vierte militärgeführte Staat ankündigt, neben Burkina Faso, Mali und Tschad. Und dass sich das natürlich durch sogenannte Spillover-Effekte auch in die Küstenstaaten ausbreiten kann. Ne? Benin ist da so ein Beispiel, da ist man sehr nervös. Und Nigeria als ein Land, das ja gemeinsam auch mit dem Niger und dem Tschad sich verbündet hat, gegen Boko Haram anzukämpfen, da steht relativ viel auf dem Spiel. Und demzufolge ist das sehr wichtig, dass man da zurückfindet zu einer verfassungsgemäßen Ordnung im Niger.
Was wollen denn die Putschisten im Niger? Sie haben ja immer den Putsch gerechtfertigt mit der so schlechten Sicherheitslage, mit schlechten wirtschaftlichen und sozialen Aussichten. Was muss denen quasi angeboten werden?
Ja, das sind im Übrigen genau die gleichen Begründungen für den Putsch, die auch in Mali und Burkina Faso gemacht wurden. Dennoch hat sich in den Nachbarländern nach der Übernahme durchs Militär die Sicherheitssituation auch nicht verbessert. Demzufolge ist es jetzt wirklich fraglich, was denn genau anders sein wird, wenn die Militärregierung nun an der Macht ist. Das zeigt sich momentan noch nicht und ist eben auch wichtig zu verstehen.
Gibt es denn irgendwas, was man den Putschisten anbieten kann, damit sie wieder abtreten und sozusagen die legitimierte Regierung akzeptieren?
Ich glaube, ganz wichtig wird sein, dass man sich tatsächlich, und ich glaube auch, das ist das, wo gerade die Mediationsbemühungen oder Verhandlungsbemühungen von ECOWAS hinauslaufen werden, dass man sich auf einen Fahrplan einigen muss. Es wird nichts darum kommen, dass man sich einigen muss, wie werden wir in Zukunft wieder zu einer stabilen Regierung finden können und auch einen Plan machen, wie die Zivilbevölkerung hier an der Entscheidungsfindung beteiligt werden kann.
Und meinen Sie, da sind die Putschisten auch verhandlungsbereit?
Das ist fraglich. Also momentan ist ja die Lage so, dass sich zwar der Generalstab der Streitkräfte solidarisiert hat mit diesem Putsch, der ja aus der Präsidialgarde ausging. Dennoch höre ich auch von unseren Partnerinnen und Partnern in der Region und besonders auch aus Niger, dass das Militär durchaus gespalten ist. Also es ist davon auszugehen, dass es weiterhin zu Verteilungskämpfen auch innerhalb des Militärs kommen wird, wo es dann eben auch um Machtverteilung im Land geht.
Die ECOWAS, die westafrikanische Staatengemeinschaft, sie hat mit einem Militäreinsatz als letzten Schritt gedroht. Würden denn beide Seiten, die nigrischen Putschisten einerseits, die ECOWAS auf der anderen Seite, wirklich so weit gehen, meinen Sie?
Ja, das wäre wirklich eine neue Dimension der Eskalation. Das haben wir bei den beiden anderen Putschen in Burkina Faso und Mali ja nicht erlebt. Wir haben ein sehr starkes Sanktionsregime gesehen. Das hat übrigens ECOWAS in der Bevölkerung nicht populärer gemacht, sondern eher für mehr Kritik gesorgt, weil die Sanktionen als Sanktionen gegen die Bevölkerung wahrgenommen wurden. Es ist jetzt die Frage, wie kann sowas funktionieren? Also Nigeria hat selber im Land eigene sehr starke Probleme, ob die jetzt einen Militärschlag oder einen militärischen Einsatz im Niger stemmen können, ist fraglich. Auf der anderen Seite gibt es ja diese Bedrohung und Sympathisierung aus Mali und Burkina Faso, die ja beide momentan von der ECOWAS suspendiert sind. Also wenn Sie die gesamten Nachbarstaaten des Nigers sich anschauen, dann werden Sie sehen, dass momentan nur Nigeria und Benin aktive ECOWAS-Mitglieder sind.
Wenn Sie schon den Rückhalt in der Bevölkerung ansprechen, wie groß ist denn der Rückhalt im Niger für das Militär bzw. für die Putschisten jetzt?
Also es gibt Zahlen, die belegen, dass das Vertrauen im Niger gegenüber dem Militär schon sehr hoch ist. Dennoch sind die Bilder, die wir jetzt gesehen haben übers Wochenende und in den letzten Tagen aus Niamey, nur punktuelle Aufnahmen, die einen gewissen Teil Niamey zeigen, wo ja dann auch die französische Botschaft beschädigt wurde. Das gibt aber kein Gesamtbild über das, was in der Bevölkerung jetzt an Stimmung herrscht. Ich habe heute noch mal gesprochen mit Kolleginnen vor Ort und die mir noch mal sagten, also das Leben geht ganz normal weiter. Bargeld wird langsam ein Problem. Aber es gibt in Niamey ein buntes Treiben, wie es das vor dem Putsch auch gab.
Sie haben vorhin gesagt, die Gründe für den Putsch waren ähnlich im Niger, in Mali und in Burkina Faso. Was hat sich denn seit dem Putsch jetzt gerade in Mali und Burkina Faso geändert?
Ja, geändert hat sich in Mali besonders, dass das multilaterale Engagement besonders MINUSMA zurückgefahren wird und es dann also viel Gegenwind auch für internationales Engagement gab. Aber an der Sicherheitslage selbst hat sich nichts verändert. Der Niger war ein besonderes Beispiel, weil die Regierung von Präsident Bazoum ja auf Dschihadisten auch zugegangen ist. Man da eben keine Nulltoleranzpolitik so wie in Mali gefahren hat, sondern man da schon Reintegrationsversuche unternommen hat. Dennoch gehört zur Wahrheit auch, dass für innere Sicherheit außerhalb der Hauptstadt nicht im gesamten Land gesorgt werden konnte, auch vor dem Putsch.
Jetzt könnte man ja sagen, das ist schade vielleicht für das Land. Aber was geht mich das an hier in Deutschland? Warum ist die Entwicklung im Niger bzw. in der gesamten Sahelzone auch wichtig für uns hier in Deutschland oder in Europa?
Ja, der Niger ist ein wichtiges Binnenland, durch den viele Migrationsströme auch laufen. Aber der Niger ist auch für das Engagement Deutschlands in der Region wichtig, ganz besonders für die deutsche Bundeswehr. Niamey war einer der Stützpunkte, die Versorgungskontingente und auch Evakuierungskorridore aus Nordmali, Gao bereitstellen konnten. Und das ist ja nun jetzt in Gefahr.
Und warum ist das schlimm, wenn das nicht mehr zustande kommt?
Ja, weil in Nordmali, in Gao, ja ein großes Einsatzkontingent von deutschen Soldatinnen und Soldaten ist.
Die werden ja bald abgezogen.
Genau, und für den Abzug wäre Niamey auch ein wichtiger Standpunkt gewesen. Das müsste man jetzt dann alles umplanen und das wird den Abzug auf jeden Fall auch verzögern.
Es gibt ja Stimmen, die sagen, das europäische Engagement in den letzten Jahren dort in der Region und auch nicht nur das, sondern das westliche, wenn man das so sagen kann, Engagement dort, die militärischen Kooperationen und die finanziellen Hilfen in Milliardenhöhe, die sind mitverantwortlich für diese diversen Putsche. Kann man das so behaupten?
Das kann man so nicht behaupten. Das sind der Niger und seine Nachbarstaaten, sind die ärmsten Länder der Welt. Und mit einer explodierenden Bevölkerung. Also es gibt, wenn Sie sich die Demografie anschauen vom Niger, aber auch von Mali, dann werden Sie feststellen, dass es eine enorme Anzahl von jungen Menschen dort gibt, deren Ernährungssicherheit nicht gegeben ist und gleichzeitig auch der Einfluss des Klimawandels auf diese Region ist enorm. Also wir werden in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren dort immer wieder auch mit nicht nur mit Unruhen von dschihadistischer Natur konfrontiert sein, sondern eben auch mit Naturkatastrophen, ähnlichen Umständen. Und demzufolge ist es vollkommen richtig und wichtig, dass internationales Engagement auch diese Länder mit einbezieht.